ich hab mein Thema, wo ich da hier habe. Und ich halte mich effektiv jetzt wahrscheinlich an das, was da steht. Das habe ich genannt, deine Rechte als Bürger des Himmels. Ich wiederhole es noch einmal. Deine Rechte als Bürger des Himmels. Und ich würde gerne anfangen mit einer Geschichte, die steht in Lukas 18, Vers 1 bis 8. Das ist die Story von der sogenannten bittenden Witwe. Ich erzähle die Story, wo das steht, kurz, mit meinen Worten. Jesus hat seine Jünger lehren wollen, wie man betet. Er hat ihnen deutlich machen wollen, dass wenn man zu Gott gehört, dass man dort nicht einfach irgendwo ein ferner, was weiß ich, wie im Himmel hat, der sowieso kein Interesse hat an uns selber, sondern der offene Ohren hat für uns. Und er nimmt die Geschichte und sagt, hey, es war mal eine Witwe. Witwen sind heute in der Schweiz nicht zu vergleichen mit dem Rest von der Welt. Witwen, die es in der Schweiz hat, mit mehrheitlich gesehen, ich sage, es gibt Ausnahmen, aber die meisten sind gut gestellt. Weil es gibt AHV, es gibt BVG, es gibt was weiß ich was alles. Und wenn dein Mann stirbt, dann gibt es in der Regel, ich sage, es gibt Ausnahmen. Gibt es dort eine Absicherung. Du hast finanziell nichts zu befürchten. Ja, schon ein paar Sachen, aber nicht so extrem. Im Rest von der Welt, außerhalb von der Schweiz und außerhalb von ein paar Ländern in Europa, wenn du Witwe wirst, wenn du deinen Mann verlierst, verlierst du erstens mal das Einkommen, zweitens, du verlierst den Boden unter den Füßen und das Dritte, du kommst echt in Armut. Das ist die Realität in der Welt. Das war es früher auch. Als Jesus die Story erzählt hat, war das so. Witwen waren Menschen, die am Ende der sozialen Stufe, der sozialen Leiter irgendwo gestanden sind, denen ging es nicht gut. In Indien, wir gehen ja regelmäßig nach Indien, wir haben dort gute Beziehungen. Einige von unseren Gemeinden sind in Indien, die zu uns gehören, ein paar mehr als hier in der Schweiz. Und in Indien versorgen wir unter anderem auch Witwen. Jeden Monat über an die 100 Frauen, die Witwen geworden sind, die sind echt in Armut. Die werden von ihren Familien, wo sie herkommen, nicht mehr zurückgenommen, weil die sind Esser, die belasten noch zusätzliches Budget und dann sind sie auf sich gestellt. Häufig haben sie noch kleine Kinder, die müssen sie auch noch versorgen und niemand schaut und Versicherungen gibt es keine für das. Denen helfen wir jeden Monat, wir legen Opfer zusammen bei uns und die gehen dann nach Indien und dort werden die versorgt mit Essen und dann manchmal mit Kleidern. Das müsst ihr euch vorstellen, okay, habt ihr das im Kopf, Witwe hier, die wohnt nicht immer in einem schönen Haus, oder ist zwar jetzt allein, der Mann ist nicht mehr da, sonst geht es ihr gut, nein, der geht es echt schlecht. Und vielleicht hat man sie sogar noch betrogen um irgendwelche Sachen, weil sie hat irgendwelche einen Rechtsfall hat sie. Und sie geht zum Richter und sagt, schaffe mir Recht. Und der Richter sagt, nö, wisst ihr warum? Da ist nichts zu verdienen. Nichts zu verdienen am Ende der Fahnenstange, ganz unten auf der sozialen Leiter kann man nichts verdienen. Und deswegen ist es auch nicht interessant, mit solchen Leuten irgendwelche Geschäfte machen zu wollen. Kommt nichts rum. Deswegen hat er gesagt, nein, was hat die Witwe gemacht? Sie hat gewusst, ich bin im Recht, aber der kämpft nicht für mich. Also hat sie vor seinem Haus ein Zeltlager aufgestellt. Oder sowas ähnliches. Jeden Morgen, wenn der aus dem Haus kommt, stand sie dort und hat gesagt, schaffe mir Recht. Kannst du es vorstellen? So eine Art Stalking. Steht vor der Tür, jeden Morgen, der kommt raus, oder? Schaffe mir Recht! Was weiß ich, was er noch alles gemacht hat? Vielleicht laut Nachbarschaft hat schon gedacht, was geht denn da ab? Warum hat der da Demonstranten vor seiner Haustür? Nachdem das Wochen gegangen ist, vielleicht sogar noch länger, es wird nicht gesagt, einfach länger, sagt der Richter sich jetzt, ich muss was machen hier? Also die Frau, vielleicht fällt die mich einmal morgens, oh, kratzt mir noch Auge aus, wer weiß, der traue alles zu. Und er sagte, damit ich Ruhe krieg, schaffe ihre Recht. Und er sagt Jesus, hey, hört ihr die Geschichte? Schaut, wenn ihr, die ihr doch kein guter Mensch seid unterm Strich, oder so wie der Richter, wenn der sogar der Frau Recht verschafft, wie viel mehr sollte euer himmlischer Vater denen ihr Recht verschaffen, die ihn darum bitten? So habe ich es im Kopf. Hier heißt, ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Es geht um Beten. Jesus sagt dann, doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er wird Glauben finden auf Erden? Es ist vielleicht noch ein bisschen präziser zu übersetzen. Solchen Glauben. Die Art Glaube. Ja, was für einer. Dass man weiß, Ich habe einen Richter und er ist für mich, dass man weiß, ich habe Rechte und wenn ich für die Rechte einstehe, dann werden sie mir gegeben von meinem himmlischen Vater. Das habe ich mal gelesen vor einiger Zeit. Hat mich motiviert, trotzbleiber bei Sachen, aber ich habe mich auch gefragt, eine Sache habe ich mich gefragt, was sind eigentlich unsere Rechte? Was ist dies Recht? Was ist mein Recht? Wo Gott verschaffen kann und verschaffen will. Was sind die Rechte, die mir zustehen? Schon mal überlegt? Jetzt kommt vielleicht jemand und sagt, ja, ich weiß, es hat doch mal jemand gesagt, oder, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen. Das ist mein Recht. Steht übrigens in Johannes 1, Vers 12. Dort steht allerdings nicht, dass es sein Recht ist, sondern dort heißt, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu heißen. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Recht, wo ich habe, und Vollmacht, wo mir zusteht. Ja? Vollmacht bedeutet, das ist, wer du bist. Ja, dass Gott dir Vollmacht gegeben hat, wegen Jesus, ein Kind Gottes zu sein. Das sagt, wer du bist. Oder mit anderer Wort, das redet über deine Familienzugehörigkeit. Du gehörst zu Gottes Familie dazu. Das redet noch nicht über dein Recht. Aber als Familienmitglied hast du Rechte. Unsere Rechte aber sagen uns, das ist es, worauf du dich berufen kannst. Ein bisschen wundrig war er? Darüber würde ich heute gern reden. Und wieso Vater unser? Wieso das? Ich erkläre euch mal warum. Vater unser kennen wir alle, oder? Kennt ihr es auswendig? Ich auch. Konfunderricht. Das lernst du dort. Und ich weiß noch, ich war immer, bei uns, ich bin in der Landeskirche aufgewachsen, reformierte Landeskirche Süddeutschland, und dort hat man das auch immer betet, am Ende vom Gottesdienst, immer. Und dann habe ich irgendwann einmal gewusst, ich wäre einmal wahrscheinlich Pfarrer wäre. Dann war mir klar, oh Gott, ich muss das Vaterunser auswendig können. Weil, oh Mann, als Pastor, als Pfarrer von der Kanzel runter, muss ich das vorbeten. Jeden Sonntag. Und weh, ich bete falsch. Das ist, wie wenn du beim Super Bowl amerikanische Nationalhymne singst und du singst daneben, oder? Das ist eine Katastrophe. Also habe ich das Vaterunser auswendig gelernt. Beten wir immer, oder? In den Kirchen. Hier auch? Meine Nerven. Vielleicht ab heute. Vielleicht ab heute. Okay. Das Vaterunser, wir wissen das, das hat Jesus in den Jüngern gelehrt. Es gibt zwei Stories im Neuen Testament, wo das berichtet wird. Das eine, da schauen wir jetzt dann später, Matthäus 6, da redet Jesus länger zu seinen Jüngern. Verschiedene Sachen beredet er mit ihnen. Das zweite, wo das vorkommt, ist in Lukas 11. Und Lukas 11, das ist eine verkürzte Version vom Vater Unser, aber im Wesentlichen die wichtigsten Sachen sind dort auch drin. Dort geht Jünger auf Jesus zu und sage Jesus, lehre uns beten. So quasi, hey Mann, der Johannes, der Täufer, der hat auch Jünger gehabt und die batte immer so cool. Jesus, kannst du uns nicht auch ein bisschen was lehren, wie wir batten können? Und dann hat Jesus ihnen gesagt, hey, wenn ihr betet, dann betet so. Unser Vater, du bist im Himmel und so weiter und so fort. Ja? In Matthäus 6, der Text, wo jetzt da an der Wand hängt, ab Vers 9, dort fängt Jesus folgendermaßen an, in Kapitel 6, Vers 1. Achtet darauf, sagt er, dass ihr die Werke eurer Gerechtigkeit nicht vor den Leuten tut, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Ja, Jesus sagt den Jüngern, er beredet viele Sachen mit ihnen, unter anderem sagt er, achtet drauf, wenn ihr die Werke eure Gerechtigkeit, da bin ich hängen geblieben, die Werke eurer Gerechtigkeit, so quasi mit anderer Wort, warte mal, wie könnte man es noch besser übersetzen hier, ich finde es gerade, ist ja wurscht. Nein? Das, was recht ist, das, was euch zusteht, könnte man es besser übersetzen, das, was recht ist, das, was euch zusteht, achtet darauf, dass ihr daraus keine Show macht. Weißt du, was eine Show ist? Kennen wir alle und im Fernsehen und so, wo Leute auftreten und so und zeigen, was sie alles können. Es geht nicht darum, dass wir zeigen, was wir können, auch fromm können, sondern es geht darum, dass wir leben in dem, was Gott uns gegeben hat. Das ist ein großer Unterschied. Jesus sagt zu den Jüngern hier, wenn ihr Almosen gebt, das erste Werk der Gerechtigkeit, das, wo du Recht drauf hast, wo was bewegt, wenn du Almosen gibst, das heißt mit anderen Worten, anderen Menschen, die nichts haben, hilfst mit dem, was du hast, dann lass es niemand wissen. Nicht nach dem Motto, es nützt nichts, wenn der Affe im Dschungel tanzt. Der Affe muss auf der Prärie tanzen, das sieht jeder. So quasi, warte mal, tue Gutes und rede darüber. Das hat nicht Jesus gelehrt, das hat jemand anders gelehrt, aber nicht der Herr. Jesus sagt, tue Gutes und schweige dabei. So, das ist das. Weil es geht ja letztendlich darum, dass du deine Rechte auslebst, dass du auslebst, wer du bist als Kind vom lebendigen Gott. Nicht, dass du Punkte sammelst. Das zweite ist, wenn ihr betet, sagt er dann, macht's nicht wie die Heuchler, dass das öffentlich macht und hersteht und Hände erhebt und bla 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 bla. Gott interessiert kein langfädiges Gebet. Er wird nicht mehr beeindruckt, wenn du ihm ständig batten in der Ohr liegst, mit irgendwelchen Sachen, die du abelierst. Wenn du betest, geh in dein Kämmerli, sagt Jesus, aber mit anderen Worten, braucht doch keiner wissen. Wenn du betest, geh in dein Kämmerli und Gott sieht dich übrigens dort. Der hat Radaraugen oder wie auch immer. Der sieht durch, wenn durch. Der sieht dich dort. Und er weiß, bevor du betest, weiß er schon, was du willst. Es wird nicht so sein, dass wenn du betest, Gott im Himmel sitzt und sagt, ehrlich? Habe ich gar nicht gewusst. Merci vielmals, dass du mir sagst. Das ist nicht so bei Gott. Er weiß das. Ihm liegt es daran, dass er einbezogen wird in unser Leben. Und dann kommt Jesus und sagt, darum macht es nicht wie sie, so die anderen, wo viel plappern und so weiter. Denn euer Vater weiß doch, was ihr nötig habt, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Und jetzt kommt das eben. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Punkt. Der Rest, wo da steht, war eigentlich im ursprünglichen Text nicht vorhanden. Ja, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das kommt erst bei späteren Textzeugen, im 2., 3. Jahrhundert, wird es erst belegt. In der alten Textzeuge, also so Textfunde, wo man gerade hat vom Neuen Testament, Abschriften, wisst ihr, in Griechischen so, kommt es gar nicht vor. Aber es ist total, wie man so mit Frommen sagen, biblisch. Es ist keine Übertreibung, weil es ist so, oder? Gott gehört's Reich und Kraft gehört im Ohr und Herrlichkeit in Ewigkeit absolut Ohr. Und Amen heißt, so sei es, da sind wir doch auch dafür, oder? Aber ursprünglich war das nicht da drin, deswegen gehe ich das in dem Sinne nicht ein, sondern nimm es als eine Tatsache einfach mal vorweg. Oder? Warum hat Jesus seinen Jünger das Gebet gelehrt? Denkst du, er war vielleicht irgendwann einmal auf einem Berg gesessen, das hat er öfter gemacht, als er sich zurückgezogen hat auf einem Berg, war er gesessen, hat über Zukunft nachgedacht, über seine Gemeinde, hat darüber nachgedacht, demnächst muss er sterben, für Sünde bezahlen, er wird auferstehen, geht in den Himmel, er schickt den Heiligen Geist, dann entsteht seine Gemeinde, dann hat er sich überlegt, meine Nerven, dann habe ich Gemeinde, habe ich viele Gemeinden, was machen die eigentlich alles so die ganze Zeit, wenn sie Gottesdienst schauen so, wenn sie sich treffen, dann muss ich doch irgendwas mitgehen auf den Weg, damit sie, weißt du, einen netten Schluss haben, so. Wenn sie so zusammen sind, oder wie jetzt wir hier so, und dann irgendwann geht's gegen Ende vom Gottesdienst, müssen wir doch eine schöne Abrundung haben. Ah, ja, genau das mache ich. Das ist ein gutes Gebet. So machen wir das. Dann ist er vom Berg runtergekommen, seine Jünger gesagt, Gile, kommt mal her, ich hab was. Wenn ihr betet, dann sollt ihr so beten. Ist das die Idee? Ich glaube nicht. Aber Geld, man kann spekulieren. Jetzt mache ich den Bogen zu der Witwe, oder? Da sagt Jesus, hey, wenn der Richter, der Ungerechte, der hat sogar Recht verschafft, weil es ihm in der Ohren liegt, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater euch, sind in der Kinder, Recht verschaffen, wenn sie ihn darum bitten? Was sind unsere Rechte? Ein Kind Gottes sei, haben wir schon gesehen, ist nicht unser Recht, das ist unsere Vollmacht, das ist unsere Stellung. Das hat
Gott uns geschenkt. Aber was sind unsere Rechte? Und ich glaube, das ist jetzt meine Überzeugung. Meine Privatüberzeugung, die ich jetzt mit dir teile. Im Vater unser lehrt Jesus uns seine Rechte. Und wir tun gut daran, wenn wir als Gemeinde das immer wieder mal batten. Nicht, weil wir denken, es tönt so schön, es ist so fromm, ich kann es auswendig hier, sondern damit wir uns daran erinnern, das sind unsere Rechte. Jetzt hast du vielleicht schon mal einen anderen Zugang zum Vater unser. Hä? Wenn es Vater unser bittest, das steht dir zu. Und für das wird Gott einstehen. Jetzt mal das Erste. Was sind denn unsere Rechte? Und es tut mir leid, Leute, dass ich keine PowerPoint-Präsentation gemacht habe. Letzte Nacht habe ich daran gedacht, habe ich es wieder vergessen. Von daher merkt es euch vielleicht, was ich jetzt sage. Und steht übrigens in der Bibel drin, ich gebe nur die Erklärung dazu, zu dem, was da steht. Das erste Recht, unser Vater im Himmel. Das erste Recht, wo wir haben, dass wir Gott Vater nennen dürfen. Er ist unser Vater, und zwar der beste Vater, wo es überhaupt gibt. Der Vater aller Vaterschaft. Wir Väter hier auf der Erde wären niemals, nie, nicht im Ansatz, dass sie können, wie Gott ist. Wir wären nie die perfekte Liebe unseren Kindern geben können. Wir wären nie unsere Kinder so lieb haben, wie Gott es kann. Unmöglich, aber wenn wir uns noch so anstrengen, es wird nicht gelingen. Gott ist nicht fern von uns. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht und wir haben das Recht, ihn Vater zu nennen. Und wir haben auch das Recht, einen Zugang zu haben zu unserem Vater mit allem, was uns beschäftigt, mit allem. Er wird nie sagen, keine Zeit für dich. Er wird nie sagen, Audienz, steh hinten an. Schlange, 10 Kilometer. Vielleicht kommst du mal noch drauf irgendwann in deinem Leben. Niemals. Wir haben den Zugang zu ihm, immer. Und sein Herz ist offen für uns. Das ist unser erstes Recht. Wir dürfen zu Gott Vater sagen und wir dürfen als seine Kinder mit ihm Umgang haben. Das Zweite, geheiligt werde dein Name. Was ist denn das? Geheiligt werde dein Name. Was ist überhaupt geheiligt? Geheiligt heißt eigentlich vom griechischen Wort her Hagiazo, das heißt auf die Seite gestellt, extra gestellt eigentlich. Da kann ich immer noch nichts damit anfangen. Gottes Name ist doch schon heilig. Was kann ich dazu beitragen, dass er noch heiliger wird? Ist noch schwierig. Ich habe was Interessantes gefunden, als ich darüber nachgedacht habe und ein bisschen darüber nachgelesen habe. Ich kann leider nicht mehr sagen, welche Quelle ich das gelesen habe, aber ich habe die Quelle gefunden und sie hat gesprudelt. Und das habe ich dort gefunden. Zur Zeit der Makkabäerkriege, das war vor Jesu Zeit. Das war etwa so 160 Jahre, bevor Jesus gekommen ist. Dort war Judäa, dort wo Jerusalem ist, besetzt von den Griechen. Stellt euch mal das vor, Griechen haben besetzt früher. Heute wären sie besetzt. Von Touristen, oder? Die war damals besetzt. Es war relativ, bevor die Römer gekommen sind, war die Griechen die Macht. Alexander der Große, kennt ihr Alexander der Große? Habt ihr das so gelernt? 333 Isoskeilerei. 333 vor Christus hat der Alexander der Große eine große Schlacht gewonnen. Die hat ihm dann alles geöffnet. Er ist bis fast nach Indien, hat er alles erobert, Pakistan und so weiter. Alles hat zu den Griechen gehört. Und die haben alle Griechisch dann geredet. So wie wir heute alle Englisch reden. Haben sie damals alle Griechisch geredet. Und die Griechen haben andere Religion gehabt. Und nach dem Alexander dem Großen ist das dann auseinandergefallen, sein Reich. Das ist jetzt, wird zu weit führen. Auf jeden Fall, die Griechen waren in. Und sie haben unter anderem auch Judäa besetzt gehabt. Und dort waren die Juden. Und Juden haben nie so Freude gehabt, wenn jemand anders über sie regiert hat. Weil für sie war klar, Gott soll über uns regieren. Und die gottlosen Griechen da sowieso nicht, oder? Die haben schlimme Sachen gemacht. Einer von den griechischen Königen hat einmal im Tempel von Jerusalem ein Schwein opfern lassen. Schwein ist nicht gut bei den Juden. Alles Testament kannst du lesen. Die essen keine Schweine. Und auf dem Altar geht sowieso gar nicht. Das war echt schlimm, das war der Gräuel der Verwüstung, haben sie es genannt, Gräuel der Verwüstung, ganz, ganz schrecklich. Dann haben einige Leute gesagt, um einen Typ rum, der hat Johannes Makkabäus geheißen, der Hammer, Makkabäus heißt der Hammer, der Hammer Johannes. Johannes der Hämmerer hat gesagt, wir müssen uns wehren gegen die. sie haben einen Aufstand gemacht. Und es sind in dieser Zeit viele Leute im Namen von Gott sind sie aufgestanden und gesagt, das lassen wir uns nicht bieten. Wir sind für Gott und für seine Rechte und für seine Werte. Und sie haben dort als Märtyrer sterben müssen. Das heißt, dort zur Zeit der Makkabäerkriege, als die Juden von den Griechen immer wieder unter Druck gesetzt wurden, das habe ich noch nicht geschrieben, immer wieder unter Druck gesetzt, es ist ein bisschen mehr Woche, um Leben und Tod ging es da, gab es viele gläubige Menschen, die nicht bereit waren, ihre Knie zu beugen und die dann als Märtyrer starben. Über diese Menschen wurde gesagt, jetzt musst du das merken, weil das haben die damals gewusst, als Jesus das so gesagt hat, geheiligt werde dein Name. Über diese Menschen wurde gesagt, sie haben den Namen Gottes geheiligt. Gott und das, was ihm wichtig ist, war ihr Ein und Alles. Oder anders formuliert, wir haben das Recht, uns ganz Gott anzuvertrauen und ihn durch unsere Treue zu ehren. Das heißt, dein Name werde geheiligt. Du hast das Recht, dass du dein Leben führen kannst mit Gott und er ist sogar Wort. Und ein Nebenprodukt von dem ist, dass wir Gott auch beten können. Dein Name werde geheiligt, heißt Gott, mein Leben gehört dir. Mein Leben gehört dir und du wasch es auch. Es ist ja nicht so, dass er dann sagt, ah ja, was soll ich damit machen, ah Mülleimer. Es ehrt ihn, wenn unser Leben ihm gehört. Und es ehrt ihn, wenn wir ihm ehren. Das kann man durch Lieder, wenn man ihn auch beten, das kann man auch, wenn man mit Menschen über den Gott reden. Ihm den Platz geben, der ihm zusteht, indem wir ihm vertrauen. Weißt du, für deinen Alltag und all das. Das kommen wir später noch drauf, ist ein weiteres Recht. Alles klar, dein Name werde geheiligt, ab jetzt weißt du, was das heißt. Klar? Ankommen? Gut. Drittes Recht. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Und zwar wie im Himmel, so auf Erden. Was heißt denn das? Wenn Jesus über das Reich Gottes redet, dann redet er immer auch davor, dass es eine Zeit gibt, die kommen wird, wo Gott unter den Leuten wohnen wird. Durch seinen Geist, das wissen wir dann, ab Pfingsten weiß man das, feiern wir ja jetzt demnächst wieder, erinnern wir uns daran. Wenn Jesus vom Reich redet und wenn er vom Kommen des Reiches Gottes redet, dann redet er vom Kommen vom Heiligen Geist. Der ist am Pfingsten gekommen und er hat begonnen in Leuts Leben, die Jesus gehören. Dein Reich komme heißt, dass der Heilige Geist in dir sich entfalten kann. Ich gebe dir zwei Texte, ich lese nicht vor, Lukas 11, Vers 20. Wenn das Reich Gottes kommt, heißt das, oder wenn in deinem Leben, in meinem Leben das Reich Gottes kommt, heißt, wir haben Autorität auch über finstere Mächte. Wir können finstere Mächte austreiben aus Menschen und das ist eine Tatsache. Das muss man der Schweizer manchmal sagen. Leute, es gibt eine übernatürliche Welt. Auch in der Schweiz. Echt? Es gibt eine übernatürliche Welt, weil wenn du Jesus noch folgst und glaubst, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, die Mehrheit glaubt es hier, dann glaubst du an was Übernatürliches. Okay? Und du kannst einfach, das kannst du nicht machen, du kannst nicht selektiv sein und sagen, ah, den da, ich glaube, den finde ich cool, das andere da, oh, das finde ich nicht so cool, das glaube ich nicht. Wir leben heute so, ich nenne das Religion im Baukastensystem. Ich stelle mir es zusammen wie ein kaltes Buffet. Oh, das finde ich gut, Jesus hat mich lieb, das nehme ich, oder? Was, Jesus soll das mit mir machen, ich soll ihm dienen und so. Oh, das tönt nach Arbeit, das mache ich glaube ich lieber nicht, oder? Übernatürliche Welt, Dämonen und so, oh, das tönt komisch, oh, da glaube ich nicht dran. Das kannst du nicht bringen. Wenn es in der Bibel steht, entweder glaubst du oder glaubst du nicht. Und dann musst du aber auch, wenn du es nicht glaubst, die Jesus-Geschichte auch gerade in die Küche schmeißen. Weil steht zum Teil auf dem gleichen Papier drauf, gleiche Seite. Entweder das alles oder nichts. Wenn man alles nehmen, dann sollte man wissen, dass es manche Dinge gibt, die sind übernatürlich und nicht natürlich zu erklären. Wenn man alles nehmen, dann dürfen wir auch daran glauben, dass manche Dinge, wo Leute drin stecken, nicht ihr eigenes Problem sind, sondern von finsterer Macht bewirkt. Jesus hat übrigens oft Dämonen austrieben. Ganz oft. Manchmal haben Leute, sagen wir mal, psychische Probleme gehabt, Dämonen austrieben, waren sie wieder in Ordnung. Manchmal haben sie Krankheiten gehabt, Dämonen austrieben, waren sie wieder in Ordnung. Nicht jede Krankheit hat Jesus Dämonen austrieben, aber manchmal, als er Dämonen austrieben hat, sind Leute gesund geworden. Auch spannend. Das hat dort ganz normal dazugehört. Und übrigens im Großteil von der Welt auch, nur in Europa nicht. Amerika vielleicht noch. Der Großteil vom Rest geht normal davon aus. Ich habe mal eine Erfahrung gemacht, muss ich mir hocken. In Indien. Ich war dort in einem Meeting. Ich hab gedacht, das sind alles gläubige Leute hier. Dann habe ich ihnen gleich ein bisschen von Jesus erzählt und ihren Glauben versucht zu stärken und all das. Am Ende kommen zwei junge Leute auf mich zu. In bestem Englisch. Bestes British-Indisch-Englisch. Ich habe alles verstanden. Sehr gebildet. Und der eine, es war der Bruder und Schwester, und es waren die Enkelkinder von der Lady, in deren Haus wir das Meeting gehabt haben. Die sagen mir: Pastor Matthias, wir sind Hindus. Wir sind Hindus, wir kommen aus einer höheren Kaste und so. Meine Schwost, hat er gesagt, hat das Problem. Sie ist sehr intelligent, seit einem halben Jahr oder noch länger kann sie nichts mehr lernen. Sie bleibt nichts mehr drin. Es ist ein Löchersieb, es geht nicht mehr. Und wir glauben daran, jetzt Achtung, was der mir sagt, wir glauben daran, dass sie von Dämonen besessen ist. Ja, wir haben schon gesagt, kannst du nochmal wiederholen, zurückspulen, kannst du nochmal sagen, wir glauben daran, dass sie von Dämonen besessen ist. Das ist für die ganz normal. Für sie ist es weniger eine Frage, gibt es Dämonen oder nicht, sondern wie kommen die raus? Und darum sind die gekommen und wollten das. Dein Reich komme. Hat viel damit zu tun, es gibt eine übernatürliche Komponente in unserem Leben, ist der Heilige Geist. Und der gibt uns Vollmacht und er begabt uns auch. Wenn wir bitten, dein Reich komme, dann heißt das, Herr, so wie im Himmel soll es auch hier sein. So wie es oben bei dir abgeht, soll es auch bei mir hier unten sein. Ich will, dass deine Autorität zum Inneren wird, weil ich habe doch das Recht drauf. Ich will, dass wenn ich für Leute bat, dass was geschieht, weil du hast doch gesagt, dass das geschieht, wenn man batte, dass du antwortest. Ich hab doch ein Recht drauf. Wie viele von euch glauben daran, dass ihr das Recht auf Gebetserhörung habt? Ja, ein paar Händle gehen hoch. Mag vielleicht noch ein bisschen spezifizieren. Wenn du das bittest, was Gott auf dem Herzen hat für Leute, dann kannst du sicher sein, du hast das Recht drauf. Wenn du ihn bittest um eine neue Ferrari, ja, vielleicht hast du das Recht drauf, ich weiß nicht, oder? Weil Gott ist manchmal echt anders, als wir denken. Gott hat ganz andere Vorstellungen, was Leben anbelangt, als wir manchmal. Wir denken, wenn ich ihm nachfolge, dann bin ich nur Abschaum, hab nichts zu leben und muss warten, dass jeden Tag Manna vom Himmel fällt und so. Und fasten muss ich noch wochenlang in der Wüste und all das. Oh, meine Nerven. Ich darf mir nichts leisten, darf keine Freude im Leben haben. Im Himmel habe ich denn welche. So, hier jetzt noch nicht. Das sind Vorstellungen, die gehen nicht zusammen mit dem, was in der Bibel steht. Okay, deswegen, ich sage nicht, vielleicht hat Gott für dich einen Ferrari vorgesehen. Weiß nicht, aber die Regel ist sicher nicht. Lissi, wo ist einer? Vor kurzem habe ich mit einem geredet. Der ist nicht gläubig. Der ist überhaupt nicht fromm. Aber er ist ein Bekannter von mir. Er hat mir so seine Erfolgsstory erzählt. Ein erfolgreicher Unternehmer. Und er sagt, hey, weißt du was, wenn ich wollte, könnte man Ferrari leisten. Und er sagt zu ihm, hey, weißt du was, hast du nicht Lust, mein Kinderheim zu unterstützen? Jetzt hoffe ich, dass da was kommt. Genau in Indien, oder? So, dein Reich komme. Mir was recht. Aufs Wirken vom Heiligen Geist in unserem Leben, wenn wir als seine Kinder unterwegs sind. Wenn wir Vater unser bitten, erinnern wir uns eigentlich an das. Es ist kein Konf-Zeit-Füller-Ding, dass wir da was auswendig lernen, wo wir dann aber latt, aber rattern, sondern wir erinnern uns an unsere Rechte, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Wer ist nächste Recht? Was ist Gottes Wille, sodass der Himmel die Erde berühren kann? Was will Gott? Gott will ganz viele Sachen. Zwei Sachen stechen mir raus, wenn ich die Bibel lese. Zwei Sachen. Das erste ist unsere Heiligung. 1. Thessalonicher 4, Vers 3 steht das. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ja, dein Name werde geheiligt. Wisst ihr das noch, Freund? Ja, jetzt geht es darum, hey Mann, dies Recht ist, dass du in dem Leben kannst, was Gott wichtig ist, nämlich, dass du ihm ähnlicher wirst. Dass du auf Zeit gestellt bist für Gott. Das ist dein Recht. Gott will sogar, dass das bei dir passiert. Und es ist keine Spaßbremse. Effektiv nicht. Einfach nicht. Das ist so eine Lüge, die da manchmal in unserem Kopf umeinander geistert. Wenn wir mit Gott leben, dann ist alles nur noch schwierig und schwer und dunkel und hart. Das ist einfach nicht wahr. Es gibt manche dunkle Dinge im Leben, das stimmt. Aber da ist Gott dabei. Du bist nie allein. Das ist echt cool, wenn man das weiß und leben kann in dem. Zweitens, was Gott will. Welcher will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, 1 bis 4, das war Gott. Welcher will, dass allen Menschen geholfen werde, da in right now auch. Und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was heißt das jetzt für mich? Was heißt für das Recht? Wir haben das Recht, für die Rettung von Menschen zu beten. Weil Gott will, dass sie gerettet werden. Wir haben das Recht, dass man für Menschen bete und auch so handle. Wir sind autorisiert als seine Botschafter. Wir sind autorisiert. Du hast Autorität. Du musst nicht erst warten, dass dir es irgendeiner zuspricht. Du hast es. Du bist Botschafterin und Botschafter an Christi Stadt, hat es der Paulus mal genannt. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, heißt, du repräsentierst den Himmel. Du, hier, in deinem Leben. Auf der einen Seite, schau, dass möglichst viel Himmel in dir ist. Das wäre Heiligung. Da habe ich auch, da erlebe ich immer wieder, wenn ich mit Menschen, die fromm sind, ein Zeitchen unterwegs bin und rede und ich habe schon viel gesehen, dann ist manchmal so die Vorstellung, Heiligung heißt, Gott ist im Himmel, er beobachtet dich und er hat einen Haufen Probleme mit dir, weil du nicht so lebst, wie er will. Und da habe ich schon wieder gesündigt und dort habe ich was weiß ich was gemacht und so. Und ich muss schauen, dass ich Gott gut stimme. Heiligung heißt, ich strenge mich an, dass Gott mich lieb hat. Er hat uns immer lieb. Das haben wir gerade vorhin auch gesagt, Recht von uns, oder? Das ist basic. Was heißt denn Heiligung? Wir können dadurch nicht Gottes Liebe gewinnen. Und du sollst schon nicht denken, wenn du gesündigt hast, dass Gott dich jetzt quasi auf der Abschussliste hat. Das erlebe ich immer wieder bei Frommen. Und dann sind sie auch gestresst. Es gibt eine Krankheit bei der Psychiater, glaube ich. Ich glaube, bei der Psychiater ist es. Die heißt ekklesiogene Neurose. Schon mal gehört? Hiermit, ich sag's nochmal. Ekklesiogene Neurose. Das heißt, Menschen, die psychische Probleme haben, weil sie religiöse Laster auf sich tragen. Und dort zerbrechen. Weil sie nie wissen, ob Gott sie gern hat oder nicht. Je nachdem, oder? Wie sie morgens aufgestanden sind und wie es läuft oder nicht läuft. Ekklesiogene Neurose. Es gibt christliche Kreise, die pflegen die Art sehr stark. Weil damit kann man Macht über Leute haben, indem man ihnen zeigt, wie schlecht sie sind und dass sie nicht dementsprechend leben, wie Gott will. Das hat Gott nie wollen. Deswegen hat Jesus auch am meisten Mühe mit den Pharisäern, denen er sagt, eine ziemlich dicke Sache. Weil die waren so, die haben das so angewendet. Gott ist für uns. Er hat uns gern. Unser Recht in dem Zusammenhang ist, dass der Himmel auf Erde kommt und mein Leben anders werden darf. Ich, dass ich rauskommen kann aus allen möglichen Zeugs und anders leben kann. Das Recht gibt mir Gott. Ich darf da drin leben. Darf es erhoffen und darf es auch sehen. Und dann bin ich Botschafter für sein Reich. Punkt 5. Gas geben. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir haben ein Recht, Gott für unsere alltägliche Versorgung zu vertrauen. Das ist jetzt ein Dicker. Das ist jetzt ein Dicker. Weil es kommt dann immer wieder so schnell, aber Gott ist hier nicht da und da habe ich gebetet und er hat nicht und hier und da und dort ist nicht. Okay? Ich glaube, wenn wir hier Umfrage machen würden, käme einiges zusammen. Weißt du, wir dürfen nicht beim Ergebnis anfangen, sondern bei unserer Familienzugehörigkeit. Bei dem, was traue mir Gott zu? Was du glaubst, wirst du erleben. Das ist jetzt ein Satz, wo ich sage, wird übrigens in der Bibel in Sprüche wieder bestätigt. Was du glaubst, wirst du erleben. Und manchmal steckt in uns mehr Katholizismus, als man denkt. Und der geht folgendermaßen. Gott ist im Himmel, du bist hier, er beobachtet dich und er straft sofort. Und wenn du nicht so lebst, wie er will, dann hast du keinen Segen von ihm. Und dann sind wir gestresst, oder? Und dann Gefahr der ekklesiogene Neurose wartet vor der Tür. Ihr glaubt gar nicht, wie häufig in unserer Gottesbeziehung uns das im Weg steht, dass wir nicht wirklich sicher sind, ob es mit uns gut meint. Ich mache Wett, dass einige hier drin sitzen, für die trifft es zu. Jede Wett. Dass wir nicht sicher sind, ob es Gott wirklich gut meint mit uns. Aber die Bibel sagt, er meint es gut mit uns. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das kennen wir alle, oder? In Fußballstadion, John 3,16, siehst du immer wieder mal, oder? Da steht es nämlich. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3,16, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die in ihn glauben, nicht verloren werden, sondern was? Sitzen gelassen werden? Nein. Nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat die Welt geliebt, da bist du auch mit drin. Du bist auf Welt. Ego. Die ganze Geschichte mit dem Versorgungsthema da fängt bei uns an, dass wir nicht sicher sind, manchmal, ob er uns wirklich versorgt. Und dann ergibt es eins anderes. Und unser Leben gibt Recht, gibt dann unserer Vermutung Recht, dass es gleichwohl nicht so stimmt. Und unterm Strich, Achtung, du selber für die Sorge musst, weil der da oben nicht wirklich schaut. Das steht in der Bibel so nicht. Also im Neuen Testament habe ich das nicht so gefunden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Du kannst damit rechnen, dass Gott dich versorgt. Du kannst damit rechnen, dass Gott schaut nach dem, was du brauchst. Aber wie gesagt, manche Sachen müssen wir ändern in unserem Kopf da. Die müssen wir echt ändern. Manchmal brauchen wir sogar Befreiung, weil wir merken, ich kann es gar nicht ändern. Es ist so tief eingeschrieben in mein Gefühl und denke, ich komme nicht raus. Mit der Unsicherheit dem Gott gegenüber, ich komme einfach nicht raus. Gott sei Dank ist Gott da und hilft uns da raus, wenn wir ihn darum bitten. Und wir merken und ehrlich sind, dass wir das nicht können. Wir haben das Recht. Wir haben ein Recht, Gott für unsere alltägliche Versorgung zu vertrauen. Wir haben das Recht. Ihr könnt jetzt viele Storys erzählen aus meinem eigenen Leben. Aber ich bringe euch mal eine Geschichte von George Müller. George Müller. Das war ein Mann, der hat gelebt in Bristol, England. Vor 150 Jahren oder noch länger. Genaue Zeit weiß ich nicht. Der hat das Kinderheim gehabt. Ähnlich wie unsere Freunde in Indien. Der hat Kinder aufgenommen, weil damals hat es einen ganzen Haufen Kinder gehabt, um die sich niemand gekümmert hat. George Müller hat sie aufgenommen. Und das Interessante war, der George Müller hat sie aufgenommen, aber kein Geld gehabt. Aber er hat gewusst, das ist das Herz von Gott. Witwen und Waisen. Das kommt immer wieder mal vor in der Bibel. Mein indischer Freund, der Pastor Bolimera, lebt genau gleich. Kinder aufgenommen, weil die, da ist niemand da für die, keiner kümmert sich drum und das ist doch auch das Herz von Gott. Also aufgenommen. George Müller hat ein Haus gehabt, weiß ich, wie viele Kinder sie gehabt haben, viele. Nichts zum Zahlen, kein Essen, kein Geld fürs Essen, häufig. Weißt du, was der oft gemacht hat? Er hat alle Kinder an den Tisch gebeten. Tisch war gedeckt, sie saßen da, er hat gewusst, Küche kalt, nichts drin. Und dann hat er mit den Kindern betet und hat gesagt, lass uns beten. Danke, Jesus, dafür, dass du uns versorgst. Danke für das gute Essen, was du heute für uns hast. Er hat gewusst, Küche ist nichts. Und dann wird berichtet, dass öfter vorkommen ist, dass, wie sie so am Tisch gesessen sind, auf einmal an seine Tür klopft und jemand reinkommt und sagt, Gott hat mir aufs Herz gelegt, dass ich euch was zu essen bringe. Boom. Wir wollen alle so George Müller Sachen erleben, oder? So quasi, dass es klopft, jemand vor unserer Tür steht, wir haben nichts zu essen, und es heißt, Gott hat mir aufs Herz gelegt, dass ich dir Essen bringe. Du musst woanders anfangen. Nicht bei dem. Nämlich beim Vertrauen. Deinem himmlischen Vater gegenüber. Und wenn's Vater unser Bad ist, ab heute kannst du daran denken, ich kann ihm vertrauen. Weil ich hab's Recht drauf, dass er mich versorgt. Und wenn wir das leben, dann wird Gott schauen. Meinst du, er lässt seine Kinder hängen? Manchmal sind seine Wege sehr interessant, wie er das macht. Aber er macht. Jetzt kommt was Nächstes. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig werden. Ey Mann, wir haben das Recht auf Vergebung. Wir haben das Recht auf Vergebung. Jetzt ist wichtig, wenn wir Seich machen, und das machen wir manchmal, heißt das nicht, dass Gott uns auf die Abschussliste stellt. So quasi, es gibt eine Liste, das Buch des Lebens, die kommen in den Himmel. Dann gibt es eine Liste, sind noch nicht ganz sicher, müssen mal noch schauen, Assessments noch machen. Oder? Und immer wieder, wenn du Sünde machst, kommst du auf die Liste, die zweite, oder? So denke viel Fromme. Das stimmt nicht. Einfach nicht. Wenn wir in unserem Leben sogenannte Sünde haben, die Bibel sagt das so, dann ist es, wie wenn wir uns die Füße dreckig machen. Wir bedrecken uns. Wir brauchen Reinigung, damit wir wieder sauber sind. Es gibt dem Teufel einen Platz in unserem Leben, uns anklagen zu können und auch uns missbrauchen zu können. Gebt dem Teufel keinen Raum, sagt der Paulus einmal im Epheser 4, Vers 28, glaube ich. Gebt dem Teufel keinen Raum. Das ist das Problem. Wenn Jesus kommt zu einer anderen Story schnell, kann ich noch? Noch schnell mache ich es. Es geht schnell. Die Fußwaschung, oder? Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen. Sie sind da, sie treffen sich da in so einem Raum. Sie wollen Passafest feiern, oder? Und dann fängt auf einmal Jesus an, Schürze umbinden und beginnt seinen Jüngern die Füße zu waschen. Die sind alle, oh Mann, was geht denn da ab? Weil das ist ein Sklavenjob. Das macht der Chef nicht. Und dreckige Füße haben sie alle gehabt, weil die haben keine Asphaltstraße gehabt und auch nicht so coole Schuhe wie mir hier. So Open Space Schuhe. In dem Sinn, oder? Du bist dreckig geworden. Und dann lagen sie zu allem noch. Sie lagen zu Tisch. Sie sind nicht gesessen. Wenn du sitzt, hast du ja deine Stinkfüße unter dem Tisch, oder? Wenn du liegst, hat immer einer sie vor der Nase. Irgendwie. Das ist nicht so hygienisch. Darum hat man die Füße gewaschen. Das war ein Sklavenjob. Der hat es gemacht. Jesus fängt an, wäscht die Füße. Die Jungen sind so perplex, keiner reagiert, bis auf den Petrus. Als Jesus zu dem kommt, sagt er, hey, stopp, hey Mann, Jesus, halt, hey, stopp, ich dir, nicht du mir. Dann sagt Jesus, hey Mann, wenn ich dir nicht Füße waschen kann, hast du keinen Teil an mir. Denkt der Petrus noch, quasi, kennt jetzt Jesus ja schon eine Weile, 3 Jahre etwa. Denkt er, wenn der sowas sagt, hat er eine tiefere Bedeutung hinten dran. Was will er mir sagen? Ja, Jesus sagt dann, du bist schon rein, du bist schon sauber, wegen des Wortes willen, das ich euch gesagt habe. Mir würde sagen, du gehörst zu mir, weil ich dir genommen habe. Was noch brauchst, ist, dass man deine Füße reinigt. Dann kommt der Petrus und sagt, dann sagt Petrus, okay Jesus, wenn das so ist, dann wäsch mich ganz, wenn ich will einen Teil an dir haben. Dann sagt Jesus, du bist schon rein, wegen des Wortes willen, das ich gesagt habe, Füße waschen. Was Jesus dann gemacht hat, ist eine symbolische Handlung für vergebt einander und nehmt Vergebung in Anspruch für das, wo ihr braucht im Alltag, damit es sauber dasteht und ihr keine Anklage gegen euch habt vom Find, dem keinen Raum gibt. Füßwaschen ist nicht auch so eine Sache, wo Jesus erfunden hat, damit sie im Gottesdienst ein paar wahnsinnige Sachen machen, wo jeder, der reinkommt und nicht fromm ist, denkt, haben die einen Dachschaden, sich gegenseitig die Füße zu waschen. Weißt du, mit Schüssel und mit allem drum und dran. Und ich sage nicht, das ist schlecht. Ich habe auch schon mal so eine Fußwaschung erlebt, wo mir einer die Füße gewaschen hat, wo ich gemerkt habe, jetzt heilt mich der Herr in meinem Gefühl. Manchmal ist es dran, aber nicht als Teil von jedem Gottesdienst. Und die Idee dahinter ist nicht, dass man Stinkefüße schöner macht, sondern dass man einander vergeben. Weil im Leben gibt es viel Dreckserfahrungen. Und manche werfen sogar mit Dreck auf uns. Und Jesus sagt hier was ganz Spannendes. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig werden. Das ist das Recht. Hast du schon mal über das nachgedacht, dass du anderen vergeben kannst? Ein Recht ist, wo Gott dir gibt und der dazu bevollmächtigt. Weil viele können das nicht. Einfach nicht. Wenn du Gott nicht hast, fällt es dir sackschwer zu vergeben. Und wenn du ihn hast und nicht auf ihn konzentriert bist, dann auch. Aber weißt du, es ist wie wenn du nicht vergibst, ich sage das gerne so, es ist wie wenn du Gift trinkst und hoffst, der andere stirbt dran. Das läuft so. Und deswegen ist das Recht, dass wir vergeben können, das ist ein Segen für uns, Leute. Betracht es mal als das. Das ist ein Recht, das du hast. Selber Vergebung zu empfangen und zu geben. Und dann noch zum Letzten. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erstens, klar zu sagen, Gott führt nicht in Versuchung. Die Bibel sagt das so. Macht er einfach nicht. In dem Sinn, dass er uns versucht, vom Weg abzubringen. Er testet manchmal unseren Glauben, ist ein Unterschied. Ja, wenn versucht steht, dass Gott uns versucht, heißt das nicht, dass er uns verführt. Das ist ein Unterschied. Das eine ist, du hast die Chance zu zeigen, dass du es drauf hast. So wie du das sehen, was Gott manchmal in unserem Leben tut. Du kriegst die Chance, dass du zeigen kannst, dass du es drauf hast. Versuchung in dem Sinn, dass du vom Weg abkommst, kommt nicht von Gott. Aber wir können Gott unsere Sorgen und Ängste sagen. Das ist damit hier gemeint. Du kannst Gott ins Herz ausschütten, pass auf mich auf. Pass auf mich auf. Und dann gibt es noch weiteres. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist eine Person. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist der Feind. Das ist das, was die Bibel Teufel nennt. Erlöse uns von dem. Das hat er gemacht. Und das dürfen wir in unserem Leben im Alltag erfahren. Wir dürfen Freiheit erwarten, die Jesus uns gibt von Bindungen und finsterem Zeugs, das manchmal halt in unserem Leben auch ist. Können wir Gott sagen? Das ist unser Recht. Der Rest, habe ich gesagt, von dem Gebet, von dem Vater Unser hier, ist eigentlich nicht im ursprünglichen Text, sondern erst in späteren neutestamentlichen Handschriften wird es bezeugt. Aber trotzdem biblisch, habe ich gesagt, Gott gehört das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, und zwar für immer. Und dann kommt noch ein interessanter Vergebungszusatz, den lese ich noch schnell. Und dann sind wir dann fertig. Das wird in der Regel im Vater Unser nicht mehr batte, das wäre dann doch ein bisschen dicke Post. Achtung, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ups. Ups. Könnte man so sagen, wenn du andere Leute im Gefängnis lässt, warum sollte Gott dich freigeben? Jesus hat ja mal die Story erzählt, wisst ihr, von dem einen, der so einen ganzen Haufen Geld erlassen gekriegt hat. Und dann geht der Herr zu einem, der ein paar hundert Franklin geschuldet hat und gesagt hat, gib mir das Geld zurück. Der hat nicht können, hat ihn ins Gefängnis geworfen. Es kam ziemlich dumm für ihn raus. Wie kannst du erwarten, dass du Freiheit erleben darfst in deinem Leben, wenn du andere Menschen nicht freigibst? Sag das nochmal, ich brauche einige jetzt, müssen einige hören unter euch. Wie kannst du erwarten, dass Gott dir Freiheit schafft? Ich meine damit nicht, dass du in den Himmel kommst, sondern frei wirst von Zeugs, wo du quält. Wie kannst du erwarten, dass Gott dir Freiheit schenkt, wenn du Leuten nicht Freiheit gibst? Ich habe das einfach auf meinem Herz hier, das jetzt deutlich zu sagen. Das ist was vom Heiligen Geist jetzt gerade. Lern das und gib Leute frei. Vergib ihnen. Und vergeben heißt nicht, dass du auch gute Gefühle haben musst gegen sie. Vergeben heißt, ich entlasse auch euch aus der Wiedergutmachungsschuld, die ihr mir gegenüber habt. Ich fordere nichts zurück. Das heißt dann, ich höre auf, schlecht über euch zu reden. Ich höre auf, euch Sachen nachzutragen. Emotional auch. Und wenn ich merke, ich mache es, gehe zu Gott und sage, Herr, schaff mir Recht. Weil Gott ist der Recht verschafft. Wie kannst du erwarten, dass Gott dich frei macht, wenn du andere gefangen hältst? Einfach nicht. Auf der anderen Seite aber darfst du erwarten, wenn du andere freigibst. Du wirst dich wundern, du wirst staunen, was für eine Freiheit in dein Leben einzieht. Weil das ist ein Versprechen, das Gott gibt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Das sind unsere rechte Leute. Die hat Gott uns gegeben. Und zu denen steht er auch. Und ab jetzt, wenn der Vater unser betet, denkt an das. Ich glaube, Jesus hat uns das gegeben, damit wir uns erinnern. Immer wieder neu, wenn wir beten, oh wow, das sind ja unsere Rechte. Das gilt mir. Und so kann ich auch leben. Merci fürs Zuhören. Super, seid ihr nicht abgehauen. Es freut mich immer wieder, wenn am Ende noch alle da sind. Und noch alle wach. Genau, Marc, ich bin fertig. Übernimm du.